Wann ist ein Mann ein wahrer Mann? Von Byron Forrest Yawn. Kapitel 2. Gnade. Gehe nie über das Evangelium hinaus. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 21. Es wird eine Zeit kommen, wie es in dem Leben eines jeden Menschen geschieht, wenn deine Fortschritte durch nicht erwünschte Hindernisse gestoppt werden, die sich wie Kletten an unsere gefallene Natur klammern. Ehestreitigkeiten, Ehebruch, lebensbeherrschende Sünde, persönliches Versagen, ein emotionaler Zusammenbruch, ein rebellisches Kind, ein kranker Ehepartner, der tragische Verlust einer geliebten Person, nicht eingestandene Sünde, Depression, Wut, finanzieller Ruin, das allgegenwärtige Testergebnis der Krebsvorsorge, das erbarmungslos 7 Tage auf sich warten lässt, bis man das Ergebnis erfährt, und so weiter. Jeder erfährt Zeiten der Hilflosigkeit. In diesem Moment, wenn du wie die meisten von uns bist, ist der letzte Ort, wo du dich hinwendest, Jesus Christus. Das Evangelium, das wie ein Nachrichtenticker am unteren Ende unseres Lebens entlangläuft, scheint machtlos angesichts der komplizierten Dinge unserer Existenz zu sein. Du wirst intuitiv annehmen, deine modernen Probleme erfordern eine fortschrittlichere Lösung als das Evangelium. Das Evangelium ist trostreich, aber völlig ineffizient für das Dickicht des Lebens. Wenn du dich in einer unerwarteten Krise befindest, wirst du über die Idee der Genügsamkeit des Evangeliums fast beleidigt sein. Du wirst eher vom Evangelium weggehen, als dich darauf zuzubewegen. Ich weiß, dass das keine Lösung ist, aber es geschieht doch meistens genau so. Obwohl du im tiefsten Dilemma steckst, erscheint dir die Vorstellung, dich mit dem Evangelium zu beschäftigen, wie der naive Ratschlag einer besorgten Großmutter. Eine echte Allerweltsantwort. Der Stoff für Filztafeln und Kinderreime. Eine völlige Vereinfachung deines anspruchsvollen Schmerzes. Jesus Christus, der Gekreuzigte, erscheint dann nur noch wie eine abgedroschene Phrase. Das ist es, was die Leute, manchmal auch Wiedergeborene, schon immer über das Kreuz gesagt haben. Es ist eine Torheit. Derselbe schlechte Rat wie immer. Oft beinhaltet die Weisheit, die wir in den dunkelsten Stunden meist suchen oder uns selbst geben, denselben schlechten Rat, den wir uns seit Anbeginn der Zeit gegeben haben. Streng dich mehr an! Vielleicht ist das sogar wahr, weil wir nur widerwillig zugeben, was die wirkliche Wurzel unserer außergewöhnlichen Schmerzen ist. Die Sünde. Wir fühlen uns besser, wenn wir auf moderne Lösungen vertrauen. Aber all unsere besondere christliche Weisheit, die gegenüber dem Evangelium höflich den Hut zieht, ignoriert es schlussendlich und zieht daran vorbei. Sie wirft uns auf unsere eigene Stärke und die eigenen Hilfsquellen zurück. Überlege gründlicher, eigne dir mehr Wissen an. Sei besser. Streng dich mehr an. Aber das ist das Letzte, was gefallene Menschen hören müssen, nicht das Erste. Das Kreuz sagt das genaue Gegenteil. Kehr um, komme zur Ruhe, glaube. Uns selbst geben wir einen schlechten Rat. Wenn das Kreuz etwas beweist, dann, dass kein Mensch sich von der Last der Sünden und den Folgen daraus befreien kann. Wären wir dazu imstande, hätte Christus nicht sterben müssen. Dann hätte er uns nur anfeuern müssen. Wenn die Antwort nur lautet, arbeite härter, dann ist er umsonst gestorben. Wir schleifen unsere Füße zum Evangelium, weil wir gelehrt wurden, es als Einstiegspunkt ins Christsein zu betrachten, aber nicht in seiner Gesamtheit. Es bringt uns hinein und danach sehen wir weiter. Wir sind für immer dankbar, dass es uns geholfen hat, wieder auf die Beine zu kommen und uns durch die Himmelspforte gebracht hat. Wir behandeln das Evangelium wie die Soldaten, die ihr Leben gaben, um unsere Freiheit zu bewahren. Wir halten inne, um uns am Memorial Day an ihr Opfer zu erinnern, und dann nehmen wir unsere Freiheit für den Rest des Jahres als selbstverständlich an. Doch wir vermuten, das Evangelium sei nur ein Anfang. Dass wir es glauben müssen, um gerettet zu werden, führte zu dem Schluss, dass wir es nicht glauben müssen, um zu leben. Aber du bist nicht nur durch die Gnade gerettet, du wirst auch weiterhin durch sie gerettet. In unseren Köpfen entwickelt sich unser Leben weit über die einfache Botschaft des Evangeliums hinaus. Genauso wie man die Notwendigkeit von Stützrädern hinter sich lässt, weil wir ihnen entwachsen sind, haben wir deren Unterstützung nicht mehr nötig. Es wird zu einem Bezugspunkt für unseren Fortschritt. Wie Baumringe. Seht, wie weit wir gekommen sind. In gewisser Weise nehmen wir es als ein Zeichen von persönlichem Fortschritt wahr, wenn wir uns über die Grundlagen des Evangeliums hinaus begeben. Aber du bewegst dich nie über das Evangelium hinaus zu einer fortschrittlicheren oder zeitgemäßeren Weisheit. Es gibt keine komplexere oder maßgeblichere Weisheit als das Kreuz. Gott hat nichts weiter anzubieten. Seine Einfachheit, die wir als gegeben hinnehmen, ist zugleich seine Komplexität. Sie geht nicht darüber hinaus. Du gehst einfach nicht daran vorbei. Du wartest in seiner Unermesslichkeit. Was uns erstaunen sollte, ist die immer tiefer werdende und sich unendlich entfaltende Tiefe seiner Weisheit. Es ist das Wunder der unendlichen Gedanken Gottes. Paulus hat sich selbst als Verwalter der unerschöpflichen Geheimnisse des Evangeliums bezeichnet. Er ging nie darüber hinaus oder entfernte sich von der Abhängigkeit zum Evangelium. Er gründete sich immer tiefer darin, in dem Sinn, dass er die Tiefgründigkeit dieser grundlegenden Wahrheiten immer mehr erkannte. Sein beständig wachsendes Bedürfnis danach entsprach seiner stetig wachsenden Erkenntnis über dessen enorme Tragweite. Er erkannte es. Es nahm ihn vollkommen in Anspruch. Es war wie das Graben durch ein Silo mit nicht enden wollendem Getreide. Je tiefer er kam, desto tiefer grub er. Während er es von allen Seiten betrachtete, wurde es nur noch herrlicher, nicht geringer. Mit jeder Erforschung wurde es noch bedeutender, nicht geringer. Es wurde relevanter, nicht geringer. Wenn du es erkennst, verbeugst du dich davor. Du machst dich nicht davon. Sein Umfang ist unendlich. Es fällt uns, die wir durch das Evangelium gerettet wurden, schwer, uns daran zu erinnern, dass wir dadurch auch leben sollen. Unsere Lebensumstände zum Fuß des Kreuzes zu bringen, ist schwer. Wir haben Mühe, den Bezug zum Evangelium zu sehen oder wie es mit den einfachen Dingen des Lebens zusammenhängt, geschweige denn mit den heiklen Dingen. Aber wenn du jemals vom Hören zum Sehen kommst, wirst du die Wahrheit in Händen halten. Das Evangelium kommt über uns wie ein Head-Up-Display in voller Klarheit. Es gibt dem Leben einen Sinn. Es ist die Weisheit Gottes. Und so entdecken wir wieder und wieder, wie perfekt es zu unseren Dickschädeln, gebrochenen Herzen und gebeugten Knien passt. Das Kreuz ist keine eingängige Realität. Es brüskiert nahezu an jedem Punkt die gesamte Weisheit dieser Welt und unsere Erfahrung. Normalerweise bist du gut beraten, wenn du, was immer dein Herz dir rät, das genaue Gegenteil tust. Wir sagen, lebe. Das Kreuz sagt, stirb. Wir sagen, verteidige. Das Kreuz sagt, gib es ab. Wir sagen, Macht. Das Kreuz sagt, Demut. Wir sagen, Rache. Das Kreuz sagt, Vergebung. Wir sagen, Genuss. Das Kreuz sagt, Mäßigung. Wir sagen, ich. Das Kreuz sagt, diene. Wir sagen, wir. Das Kreuz sagt, die anderen. Wir sagen, Zufriedenheit. Das Kreuz sagt Heiligkeit. Wir sagen, streng dich mehr an. Das Kreuz sagt, tue Buße über den Versuch. Das alles erklärt, warum wir uns so schwer tun mit der Relevanz des Evangeliums. Ich sah, was Sie sahen. Als ich etwa 16 Jahre alt war, streunte ich an einem Mittwochabend um unser Haus herum. Ich war ein Paradebeispiel für einen arroganten und verwirrten männlichen Jugendlichen. Meine Eltern, die gerade die Religion entdeckt hatten und mein Leben damit schwerer als bisher machten, waren auf einem Gebetstreffen mit einigen älteren Leuten. Ich dachte, sie wären verrückt geworden. Sie gingen sogar so weit, dass sie meine Lynyrd Skynyrd-CDs in den Müll warfen. Sie überschwemmten mich mit Bibelversen über das Leben und Sterben und Jesus. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Was ich verstand, war, dass sie verzweifelt wollten, dass ich es verstand. Aber ich konnte es nicht sehen. Es gab eine Menge tränenerfüllter Appelle. An diesem Abend, als ich allein zu Hause war, in einem bestimmten Augenblick, war es mir, als würden meine Augen urplötzlich geöffnet. Und was meine Eltern mir seit Monaten erzählt hatten, ergab plötzlich einen Sinn. Ich sah es. Ganz klar stand es vor mir. Wenn du schließlich deine Sünde siehst, macht das Kreuz immer einen absoluten Sinn. Das Evangelium öffnet sich uns als die vollständige Zusammenfassung dessen, was und wer Gott ist. Ich fiel auf meine Knie und schrie nach Gottes Gnade. Das Kreuz war die einzige logische Lösung für all meine eigentlichen Probleme. Ich wusste, das war es, was meine Eltern mir erzählt hatten. Ich war in einer Denomination aufgewachsen, die den Altarruf praktizierte. Das ist alles, an was ich mich in puncto Kirche erinnern kann. Also tat ich das, von dem ich meinte, dass ich es tun müsste. Ich fuhr, sehr vorsichtig, zu der Kirche, wo meine Eltern beteten, für die Seele ihres Sohnes. Ich ging durch den Hintereingang und wartete, bis das Gebetstreffen mit etwa 20 grauen Köpfen und meinen Eltern beendet war. Als es vorbei war, ging ich nach vorne. Ich ging direkt den Gang zum Altar entlang zum Pastor und sagte, ich habe Errettung nötig. Er sah mich direkt an und erwiderte, das brauchst du nicht, du hast sie bereits. Er wusste damals, was ich heute weiß. Nur diejenigen, die gerettet sind, sehen es. Was sonst als die souveräne Gnade Gottes hätte mich dazu bringen können, zuzugeben, dass ich das Kreuz brauchte? Ich musste mir eingestehen, ich war ein Sünder. Das, was meine Eltern mir die ganze Zeit vermitteln wollten. Die Reaktion meiner Eltern? Sie waren wie erstarrt, bis auf die Tränen, die von ihren Herzen flossen, mit der Hand vor dem offenen Mund. Diese Gebetssache war machtvoll. Sie wussten, ich hatte gesehen, was sie sahen. Du kannst es in den Gesichtern derer sehen, die es schließlich schauen dürfen. Und ich habe seitdem nicht aufgehört, es zu sehen. Dinge, die zu schlucken mir vorher unmöglich erschienen, wie zum Beispiel mich bei meinen Eltern zu entschuldigen, ergaben plötzlich einen Sinn. Ich erkannte die Kraft und die Freiheit darin, ihnen meine Fehler einzugestehen. Das Kreuz gab sogar dem einen Sinn. Während ich ihnen gegenüber vorher auf Schritt und Tritt respektlos war, sah ich mich nun veranlasst, ihnen zu gefallen. Aus keinem anderen Grund als dem, die Freiheit dazu zu haben. Es machte mir Freude, mein altes Leben einfach so über den Haufen zu werfen. Es war eine merkwürdige Art der Freiheit, mich von der Last meiner Treulosigkeit zu befreien. Ich erkannte auch eine Menge anderer Realitäten, für die ich zuvor blind gewesen war. Vor allen Dingen für den durch meinen Vater erfahrenen Segen. Ich hatte ihn dermaßen respektlos behandelt. Er hatte mich bedingungslos geliebt, wie einen eigenen Sohn, und ich hatte ihn abgewiesen wie einen Feind. Ich gewöhnte mir an, wochentags morgens um 5.30 Uhr aufzustehen, um mit ihm zu beten. Die Hälfte der Zeit, während sein Kopf gebeugt war, schaute ich auf ihn, staunend und weinend. Ich sah durch diesen Mann Gottes Gnade mir gegenüber. Ich bereute meine Rebellion gegen ihn. Von dieser Seite des Kreuzes war meine Sünde erschreckend. Oft habe ich, wenn er mit dem Beten fertig war, nach ihm gegriffen und gesagt: Papa, es tut mir so leid, wie ich gelebt habe. Bitte vergib mir. Sohn, sagte er dann, dir ist vergeben. Du musst das nicht mehr sagen. Ich wusste das, aber es zu sagen, machte Sinn. Was nur das Evangelium tun kann. Im Licht des Evangeliums sehen wir die Wahrheit in dem, was zuvor keinerlei Sinn für uns ergab. Jemand sagte einmal, die Gnade schlüpft herein und ändert alle Preisschilder im Schaufenster. Alles ist neu. Wir sehen das Leben durch die Brille der Ewigkeit und der Liebe des Retters. Diese Perspektive erweist sich vor allem in meiner Rolle als Pastor nützlich. Wenn der Irrsinn des Ehebruchs vor mir sitzt, sehe ich mehr als einen gedankenlosen Idioten und eine zerbrochene Familie. Ich sehe ein verdorbenes Herz, das so sehr durch den Götzendienst des Selbst betrogen wurde, dass es die heiligsten Dinge des Lebens opfern würde, um seinem Zweck zu dienen. Nur das Evangelium führt uns über den Hass und die Verwirrung hinaus zu dieser Wahrheit. Nur das Kreuz erscheint als echte Lösung für diese tiefe Verwirrung und Sünde. Es sagt dem Ehebrecher, was wirklich falsch ist, und dem zerbrochenen Partner, wie Vergebung doch noch möglich ist. Jede andere Weisheit geht daran vorbei und fuhrwerkt an den Symptomen herum, die an der Oberfläche liegen. Gnade bringt eine Familie aus diesem Unglück wieder heraus. Das Evangelium setzt an den Wurzeln an. Es nimmt die Selbstsucht dieses Mannes und wandelt sie in Opferbereitschaft um. Er versteht dann die Kraft dienender Leiterschaft und opferbereiter Liebe zu seiner Braut. Nicht die Suche nach einer Frau, die ihn glücklich macht, ist mehr das Ziel, sondern eine Frau zu finden, der er dienen und die er im Geiste von Christi eigenem Opfer lieben kann. So wie C.H. Spurgeon es ausdrückte: Seine Buße wird offenkundiger als seine Sünde. Wenn eine junge Frau mit ständig wechselnden Partnerschaften voller Qualen vor mir weint, sehe ich nicht nur eine Statistik oder eine beschädigte Ware. Ich sehe ein sündiges Herz, das sich selbst füllen und seinen Wert in der Zuneigung anderer menschlicher Wesen finden wollte. Ein weiterer gegenstandsloser Götzendienst, der durch die konstante Irreführung der Kultur noch verschlimmert wurde. Das Evangelium erinnert uns daran, dass wir von der Tyrannei des Selbst befreit wurden. Es beinhaltet eine Liebe, die bedingungslos liebt. Es leitet das Herz zurück zu dem, für den es zu lieben geschaffen wurde: Gott. Es macht aus einer Hure eine treue Frau. Durch einen Blick auf das Kreuz wissen wir sofort, dass das Problem viel tiefgründiger ist als unsere oberflächlichen Antworten. Das Evangelium bringt frischen Wind in all unsere Weisheit. Das Kreuz wird uns zur Weisheit und lässt uns wie Narren aussehen. Wir schlagen ein besseres Selbstwertgefühl als Lösung für den schlechten Zustand eines Mannes vor. Das Kreuz verordnet Selbstaufopferung. Wir bieten Moralismus als Lösung für Verhaltensprobleme an. Das Evangelium bietet Gnade an. Was wir eine Abhängigkeit nennen, nennt das Kreuz Sklaverei. Unser Bewertungsstandard ist relativ. Der Standard des Kreuzes ist absolute Rechtschaffenheit. Wir sehen immer alles umgekehrt. Wir würden nie daran denken, vorzuschlagen, was das Evangelium alles zu sagen hat. Das Evangelium weiß es. Es hat es immer gewusst. Du kannst nicht in das Stadium des Mannseins eintreten, ohne dass das Evangelium dir den Weg zeigt. Der Grund, warum so viele Männer straucheln, ist der, weil sie nicht beiseite treten konnten und das Evangelium den Weg weisen ließen. Der Berg der Verantwortung ist zu steil, um ihn alleine zu bezwingen. Du kannst es nicht schaffen, indem du dich selbst aus dem Sumpf ziehen willst. Du schaffst es nur, wenn du dich der Kraft eines anderen beugst. Ohne das Evangelium sind wir in Schwierigkeiten. Wenn wir darin versagen, unseren eigenen Erwartungen gerecht zu werden, dann geraten wir in Verzweiflung. Wenn wir darin versagen, den Erwartungen anderer gerecht zu werden, werden wir nachtragend. Wenn wir darin versagen, den Erwartungen unserer Frau gerecht zu werden, dann werden wir wütend. Das Evangelium rettet uns vor Verzweiflung, Feindseligkeit und Wut. Es befreit uns von Leistungsdruck und bindet uns an die Freiheit. Wir müssen keine perfekten Männer sein. Davon gab es nur einen einzigen. Wir müssen Männer mit zerbrochenen Herzen sein. Das Evangelium ist die einzige Hoffnung eines Vaters. Es erlaubt mir, über die Regeln und Listen für die Erziehung meiner Kinder hinauszugehen und direkt die Belange, die hinter ihrem Straucheln liegen, anzugehen. Das Evangelium sagt, dass das größte Bedürfnis einer jeden Person, auch der Kinder, weit hinter moralischer Gleichförmigkeit oder dem Fehlen davon liegt. Elternschaft und Erziehung handeln davon, die Dinge des Herzens anzusprechen. Nur die Kraft Gottes hat durch das Evangelium die Macht, die Herzen unserer Kinder zu verändern. Wäre es anders, würden wir daran verzweifeln, dass wir eine Verantwortung haben, die wir gar nicht erfüllen können. Wir würden unter der Last einer Realität zusammenbrechen, die nur Gott tragen kann. Wir würden Symptome behandeln, aber nicht ihren Ursprung. Wir würden unsere Kinder äußerlich mit Moralität reinigen, obwohl doch eine Reinigung an der Wurzel Not täte. Wir würden sie frustrieren, wie sie uns frustrieren, weil wir ihnen ein Joch aufbürden, das wir selbst nicht tragen können. Aber das Evangelium nimmt auch die Einzelheiten der Elternschaft in Angriff. Es sagt etwas über das Wesentliche aus. Wenn meine Söhne sich mit Sexualität oder dem anderen Geschlecht beschäftigen, ist das Kreuz zur Klärung da. Es allein kann sie lehren, wie Selbstaufopferung die Kraft dazu verleiht, zuerst der Unmoral zu widerstehen und als zweiten Punkt später Motivation für eine dienende Leiterschaft ist. Ich glaube, wenn meine Söhne Jesus Christus anbeten und ihn verherrlichen als den einzigen, dem sie ihre Verehrung jemals geben, werden sie ihm mit Freuden in jeder Lage ihr Leben darbieten. Die Leiden unseres Retters geben unserem Gehorsam einen Sinn. Seine Auferstehung gibt dazu die Kraft. Der Heilige Geist kann meine Kinder das lehren, was ich sie in meiner kühnsten Vorstellung nicht lehren könnte. Das Evangelium kann sie viel weiter vorwärts bringen, als ich es jemals erhoffen könnte. Jesus ist so groß. Betrachten wir den Apostel Paulus in seinem Brief an die Gläubigen von Ephesus. Er hätte für so vieles beten können. Ohne Zweifel gab es zwischenmenschliche Konflikte. Ebenso waren da zweifellos finanzielle Probleme. Auch persönliche Krisen waren zweifelsohne vorhanden. Verletzte Menschen. Kämpfe. Es ist eben die Gemeinde. Lesen wir, was er betete. Darum beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen empfängt, und bitte ihn, euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit durch seinen Geist zum Aufbau des inneren Menschen so mit Kraft zu stärken, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnung nimmt und ihr in der Liebe tief verwurzelt und fest gegründet seid. So werdet ihr befähigt, mit allen Heiligen zusammen die Breite und Länge und Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Und so werdet ihr immer mehr erfüllt werden von der ganzen Fülle Gottes. Ihm aber, der weit mehr zu tun vermag, als was wir erbitten oder ersinnen, weit über alles hinaus, wie es die Kraft erlaubt, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Kirche und in Jesus Christus durch alle Generationen dieser Weltzeit hindurch bis in alle Ewigkeit. Amen. Epheser 3, Verse 14 bis 21. Paulus betete auf diese Weise für jede der potenziellen Möglichkeiten, indem er darum bat, dass das Evangelium und die Herrlichkeit des Kreuzes Wirklichkeit unter den Ephesern werden würde. Und zwar in einer Größe, die sie nie für möglich gehalten hätten. Er wusste, dass das Evangelium mit all seinen unendlichen Geheimnissen das bewirken konnte, was in den Herzen und im Leben dieser Menschen nötig war. Das trifft auch auf die Ehe zu. Was mich dazu treibt, meine Frau so zu lieben, wie ich es sollte, ist nicht das Verhalten meiner Partnerin, sondern die Liebe Gottes zu mir durch Christus, die mächtig genug ist, mich trotz ihres Versagens vollkommen zu lieben und durchzutragen. Wenn ich nur mir selbst dienen möchte, treibt mich das Evangelium und Christus dazu, anders zu handeln. Ich kann das Bedürfnis, mir selbst auf ihre Kosten zu dienen, loslassen, einfach weil mein Retter dasselbe aus Liebe zu mir getan hat. Seine Liebe treibt mich dazu, das Gleiche zu tun. Über das Evangelium hinaus bewegen wir uns in eine Richtung, die zu unserem eigenen Untergang führt. Da werden Dornen sein. Das Leben ist nicht leicht. Dafür sorgt die Sünde. Es ist hart. Eines Tages wirst du deine Frau im Angesicht einer Tragödie im Arm halten. Sie wird dich ansehen und eine Erklärung erwarten. In meinem Fall waren es zwei wunderbare Babys, die Zwillinge Zachary und Madeline, die nur ein paar Augenblicke lang nach der Geburt lebten. Was sagst du im Angesicht eines solchen Schmerzes? Nichts. Kluge Sprüche sind törichter Unsinn für die Mutter von verstorbenen Kindern. Ich legte die Hand auf meinen Mund und ließ Gott reden. Ich verwies auf ein leeres Grab, die gesprengten Ketten des Todes durch Christi Opfer und Auferstehung. Ich verwies auf das Einzige, was diesem Ereignis einen Sinn gab: das Evangelium.